Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen der East Energy GmbH aus Rostock. Heute freue ich mich ganz besonders. Wir haben ganz besondere Gäste. Und zwar sind bei uns Professor Dr. Johannes Gulden und Andreas Klaroff vom Institut für regenerative Energiesysteme der Hochschule Stralsund. Und ich habe heute auch noch Unterstützung mitgebracht, weil es um ein ganz besonderes Thema geht mit einem hohen technischen und fachlich anspruchsvollen Teil. Ich habe mir noch aus unserem Team den für Power-to-X-Technologien zuständigen Kollegen Dr. Paul Hünemörder mitgebracht. Und heute wollen wir über die Methanolsynthese sprechen, die maßgeblich nach dem Verfahren, nach dem wir auch unsere Anlagen planen, von Ihnen an der Hochschule im Labormaßstab mitentwickelt wurde. Ja, darüber wollen wir heute sprechen und mehr erfahren. Ich darf mich jetzt erstmal ein bisschen zurücklehnen und auch heute nur interessiert zuhören und übergebe jetzt die ganze Show hier einfach an Paul.
Ja, mein Name ist Paul Hünemörder, ich bin meines Zeichens Chemiker und der Michael war so frei und hat schon gesagt, ich bin der Projektentwickler für unsere Power-to-X-Projekte. Und ich denke, gerade mit dem ganzen Thema Methanol ist es mal interessant, darüber zu reden, was ist eigentlich Methanol? Die meisten Leute machen die Augenklappen vor, sobald sie irgendwie Chemie hören. Und da wäre es einmal schön, einfach aufzuklären, was ist Methanol und warum ist es uns so wichtig?
Ja, Methanol ist im Prinzip ganz einfach eine klare Flüssigkeit. Problem ist ein bisschen, dass sie giftig ist. Daher ist sie den meisten Leuten vielleicht bekannt aus der Alkoholherstellung. Und daher hat Methanol vielleicht manchmal schon einen schlechten Ruf. Wir nutzen Methanol bei uns im Bereich der regenerativen Energien, um Wasserstoff einfach dann in einer flüssigen Form zu speichern. Und insofern ist Methanol für uns auf der chemischen Seite CH3OH, also eine alkoholische Verbindung, die bei Raumtemperatur flüssig ist und damit eben die Möglichkeit bietet, Wasserstoff zu speichern.
Ja, Methanol an sich als Wasserstoffderivat, so wird es ja oftmals auch betitelt, ist natürlich eine sehr spannende Lösung, irgendwie dann Wasserstoff weiter zu verwerten. Gerade wenn wir darüber reden, Wasserstoff zu transportieren, irgendwie zu speichern, bietet sich Methanol natürlich mehr an, dadurch, dass es ähnlich ist auch mit den Energieträgern, die wir heutzutage verwenden, zum Beispiel Benzin oder Diesel oder so weiter. Doch Methanol an sich als Grundchemikalie in der chemischen Industrie verwenden wir auch vielmals woanders, gerade auch in der Herstellung von Klebstoffen, Laminaten. Ist es überall im Prinzip drin. Spannend ist natürlich, wie kommen wir denn nun ans Methanol? Industriell wird es meistens aus Erdgas hergestellt, doch wir wollen natürlich als East Energy GmbH das Ganze auch grün herstellen, mithilfe von grünem Wasserstoff.
Die klassische Synthese, völlig richtig, ist eben auf Erdgas basierend oder auf Erdöl. Da gibt es verschiedene Verfahren. Meistens geht man hin zum Synthesegas, also auch da eigentlich schon Wasserstoff in der Verwendung, nur dann eben mit Kohlenmonoxid, mit CO. Und diese Synthese, die ist weltweit bekannt und wird auch in großen Mengen durchgeführt. Was einer der großen Vorteile eben auch von Methanol als zukünftigen Energieträger ist, denn wir haben mit Methanol einen jetzt absolut bekannten Energieträger, eine absolut bekannte Chemikalie als Grundchemikalie, die weltweit gehandelt wird, die in Schiffen über die Ozeane transportiert wird und damit eben nicht einen völlig neuen Kraftstoff, den wir erstmal noch neu etablieren müssen. Insofern ist Methanol also etwas, was wir gut kennen heute schon. Problem ist nur, dass wir natürlich dabei auf fossile Energieträger setzen, um Methanol zu produzieren. Dass wir Methanol benötigen, haben Sie ja eben schon angesprochen, ne? In der Leimproduktion, aber auch in der Kunststoffproduktion. Als Grundchemikalie kennen wir Methanol eben ganz gut. Und jetzt ist die Herausforderung in der Dekarbonisierung unserer gesamten Wirtschaft, dass wir versuchen wollen, auf die fossilen Energieträger zu verzichten. Und wir brauchen also jetzt neue Wege. Und dabei ist natürlich der grüne Wasserstoff ganz entscheidend. Und das ist etwas, was wir bei uns am Institut für regenerative Energiesysteme an der Hochschule Stralsund auch schon seit über 30 Jahren inzwischen machen, nämlich diese Kombination aus regenerativem Strom, also aus Sonne und Wind, dann hin zu grünem Wasserstoff. Und jetzt diesen grünen Wasserstoff zu speichern und in seiner Verwertung noch weiter zu veredeln hin zu Methanol ist eigentlich der nächste logische Schritt. Die Schwierigkeit ist jetzt nur, dass wir auf einen anderen Syntheseprozess setzen, in dem nämlich das Methanol nicht mit CO, Kohlenmonoxid, verwertet wird, sondern mit Kohlendioxid. Und insofern müssen wir jetzt natürlich auf völlig neue Quellen setzen und plötzlich begreifen, dass Kohlendioxid, was ja so ein bisschen der Teufel ist, der im Moment durchs Dorf gejagt wird, dass dieses Kohlendioxid aber für uns in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff sein wird.
Sie hatten eben schon damit erwähnt, dass Sie sich damit beschäftigen, Professor Gulden. Nun hatten wir das Glück, auch mal Ihre Versuchsanlage in Stralsund besuchen zu können, die Sie selber gebaut haben, wo Sie selber auch schon eine Methanolproduktion mit eigens hergestelltem Wasserstoff betreiben. Könnten Sie mal dazu etwas erzählen? Wie sind Sie darauf gekommen? Wie hat sich das Ganze ergeben, Herr Sklarow?
Genau, also vor einigen Jahren haben wir eine Methanolanlage aufgebaut für Methanolsynthese, aber halt nicht konventionelle Methanolsynthese. Also üblicher Prozess ist, man nimmt Erdgas, daraus macht man Synthesegas und dann wird das durch einen Reaktor geleitet und dann entsteht Methanol. Kein reiner Methanol, sondern mit ein bisschen Wasser. So, wir setzen aber auf grüne Methanolsynthese aus Wasserstoff und CO2. Also die Anlage wurde in einem MetaCycle-Projekt aufgebaut, genau, mit Fördergeldern finanziert. Und da war das Ziel, diesen Prozess nur mit Wasserstoff und CO2 zu betreiben. Und als CO2-Quelle war eigentlich eine Biogasanlage angedacht. Und das haben wir dann leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Aber die Anlage haben wir getestet. Die wird heutzutage immer noch betrieben. Dann im Nachfolgeprojekt Biogenis funktioniert. Also im Prinzip, Prozess ist relativ simpel. Also man braucht Wasserstoff und CO2. Man leitet das durch einen Bündelrohrreaktor mit einem Katalysator. Katalysator ist auch also nicht sonderlich kompliziert, das ist Kupfer-Zinkoxid auf Aluminiumoxid. So, sind schwarzer Pulver. So. Und der einzige Unterschied zur konventionellen Methanolsynthese, dass da kein reines Methanol rauskommt, sondern sind etwa 60% Methanol und 40% Wasser. Und Wasser muss man dann im Nachfolgeprozess getrennt werden.
Gerade auch Methanol erlangt ja auch in letzter Zeit immer wieder Berühmtheit, könnte man so sagen, in Hinsicht auf das Thema E-Fuels, Verwendung von Methanol auch in Richtung als Kraftstoff, sei es nun im Privatverkehr, aber insbesondere auch in erweiterten Sachen wie der Agrarwirtschaft, Schwerlastverkehr oder auch in der weiteren Veredelung als sogenannte Sustainable Aviation Fuels für Flugzeuge. Was denken Sie dann darüber, die Verwendung von Methanol? Man diskutiert ja gerne, wenn wir zum Methanol verwenden als Wasserstoffderivat oder Ammoniak.
Ja, wir haben eben auf der Anfahrt beide schon genau darüber diskutiert in der Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung. Denn das ist umstritten eben auch nach wie vor in der Wissenschaft. Wir sind uns da alle nicht so ganz einig. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit für die Wirtschaft, jetzt da irgendwie schon Schritte einzuleiten und mit einem gewissen Mut auch voranzugehen und sich für einen dieser Wasserstoffträger auch zu entscheiden. Sie haben es eben richtig erwähnt, der große Konkurrent ist sozusagen das Ammoniak, NH3, also drei Wasserstoffatome gebunden an einem Stickstoffatom, mit dem großen Vorteil, dass wir jetzt also komplett auf Kohlenstoff verzichten und Stickstoff in der Luft in großen Mengen zur Verfügung haben. Ammoniak ist allerdings giftig, gut, ähnlich wie Methanol, aber dadurch, dass es unwahrscheinlich stinkt, also geruchlich sehr schnell zu detektieren ist, ist Ammoniak einfach von der Akzeptanz wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Und wir werden unsere Schwierigkeiten haben, diesen Ammoniak als Energieträger wirklich in der Fläche zu etablieren. Manche große Player setzen tatsächlich im Moment auf Ammoniak als möglichen Wasserstoffträger. Auch die Bundesregierung ist mit dabei, die ersten Wasserstoffimporte international eben auf Basis von Ammoniak zu gewährleisten. Ammoniak ist auch bekannt als Global Commodity, das heißt auch das wird mit großen Tankern schon über die Weltmeere geschifft und wir kennen Ammoniak eben auch ähnlich wie Methanol schon lange als Grundchemikalie. wird verwendet unter anderem eben auch, um Düngemittel herzustellen. Und damit hätten wir natürlich den großen Vorteil, dass wir jetzt auch grünen Wasserstoff dann hineinbringen in die Agrarwirtschaft. Methanol hat den Vorteil, dass wir bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck eben einfach eine Flüssigkeit vorliegen haben und damit sozusagen im Eimer unseren Wasserstoff durch die Gegend tragen können. Das geht beim Ammoniak nicht nur, weil es eben giftig ist und stinkt, sondern auch, weil es dann eben anfängt zu verdampfen und wir damit die Schwierigkeit haben, wieder beim Transport größeren Aufwand zu betreiben. Das ist also der große Vorteil vom Methanol. Ob wir damit jetzt dann in Zukunft das als E-Fuel auch verwenden können, steht und fällt sicherlich auch mit einigen großen Entscheidungen auch aus der Wirtschaft heraus. Und deswegen freut es mich natürlich, dass wir hier bei der East Energy zu Besuch sind, die auf Methanol dann eben setzt, um in Zukunft das als grünen Energieträger auch zu etablieren. Die Möglichkeit, das im Fahrzeug einzusetzen, fängt da an, dass wir im Prinzip in einem Benzinverbrennungskraftmaschine Methanol beimischen können oder fast schon direkt verbrennen können, je nachdem, welchen Motor Sie dort haben. Bei anderen Maschinen ist es nicht ganz so einfach. Die Dieselmaschine könnten Sie nicht ohne weiteres mit Methanol betreiben. In der Luftfahrt wiederum wird es ganz schwierig. Ja, da ist es ja auch eine ganz konservative Branche, da einfach so einen neuen Kraftstoff jetzt zu etablieren. Die Schifffahrt, die setzt tatsächlich an manchen Stellen schon ganz groß auf Methanol. Da haben ja auch einige der ganz großen Reedereien schon sich ganz klar zu Methanol bekannt und gesagt, das wird in Zukunft unser CO2-neutraler Kraftstoff werden. Bei den PKWs und dann eben auch in den Landkraftmaschinen, also bei der Landwirtschaft, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist einfach die große Schwierigkeit. Aber natürlich hätte der Landwirt jetzt großes Interesse daran, die Flächen, die er zur Verfügung hat, um erneuerbaren Strom zu produzieren, in Zukunft auch weiter zu veredeln und damit vielleicht dann auch selber seine Kraftmaschinen zu betreiben. Ja, der Landwirt ist es ja gewohnt, dass er sich möglichst ressourcenschonend bewegt und möglichst ressourcenschonend seine Sachen auch auf den Weg bringt.
Gerade auch in Hinsicht auf die Landwirtschaft haben wir natürlich den Vorteil, wie Sie schon erwähnt haben, dass Methanol oftmals ohne großartige Modifikationen in Motoren verwendet werden kann. Gut, bei Landmaschinen reden wir über Diesel, aber auch da sind wir ja hoffentlich auf besten Wege hin, dass dort die Motoren verwendet werden können. Wir hatten vor der Aufnahme schon drüber geredet und auch das im Podcast thematisiert bereits. Bei Wasserstoff sprechen wir ja oftmals von der Farbenlehre des Wasserstoffes. Das heißt, wir haben dort blauen Wasserstoff, grünen Wasserstoff, je nachdem, welche Stromquelle wir verwenden, um dort den Wasserstoff zu erzeugen. Ähnliche Thematiken gehen wir jetzt mittlerweile beim Methanol an. Dort dreht es sich dann aber oftmals auch um das CO2, woher wir das kriegen. Ob das CO2 aus einer erneuerbaren Quelle gekriegt wird oder zum Beispiel vom Verbrennen von fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Und natürlich ist das sehr spannend für uns auch entsprechend darüber nachzudenken, was für ein Methanol haben wir letztendlich vorliegen. Ein nachhaltiges oder ein eher nicht nachhaltiges?
Ja, genau. Und das ist das, was wir als Taxonomie bezeichnen. Also ja, wann ist etwas wirklich grün? Das ist steuerrechtlich natürlich ganz entscheidend. Beim Wasserstoff haben wir uns sehr gequält, möchte man vielleicht sagen. Für uns ja an der Hochschule in Stralsund, da war das lange klar. Wasserstoff erzeugt aus grünem Strom, also Wind, Sonne, vielleicht noch Wasserkraft. Das ist einfach grüner Wasserstoff, ganz einfach. Nun hat man sich in Brüssel auch endlich dazu entschieden, das auch als grünen Wasserstoff anzuerkennen, hat aber noch ein paar Hürden mit eingebaut, die auch ganz sinnvoll sind, dass man eben erneuerbaren Strom auch zubauen muss und nicht auf alte Anlagen zum Beispiel einfach so setzen kann, weil wir natürlich nach wie vor noch nicht genug erneuerbaren Strom haben. Die Schwierigkeit im nächsten Schritt jetzt für das Methanol ist, ein zweiter Energieträger oder ein zweiter Ausgangsstoff dazukommt, nämlich das CO2. Wir müssen jetzt also auch für das CO2 auf die Quellen schauen, wo kommt es her? Ich sage immer, wir können ja nicht die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, damit wir grünes Methanol haben. Das ist, glaube ich, jedem sofort eingängig. Aber wann ist jetzt dann CO2 eben wirklich grün, wenn es aus nicht nachhaltig abgeholzten Wäldern kommt oder wenn es aus landwirtschaftlichen Reststoffen kommt? Beides sind zwar biogene Stoffe, aber man erkennt natürlich schnell, das eine ist nachhaltig, das andere vielleicht nicht. Also da sind wir gerade dabei, auch Diskussionen zu führen. Es gibt da jetzt eine schöne Veröffentlichung zu, die uns das so ein bisschen mal darlegt. Aber eigentlich muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn wenn wir bei Methanol sind, gibt es ja jetzt verschiedene Verwertungspfade. In dem Moment, wo wir das als Leim verwenden, und ich sitze jetzt ja hier vor so einem Tisch, wo sicherlich irgendwie Methanol in dem Leim verbaut ist, und der Tisch, der steht hier schon eine Weile, das heißt, das da drin gebundene CO2, das bleibt da drin. Und wenn der Tisch hier noch eine Weile nachhaltig genutzt wird, dann bleibt das CO2 dort auch noch ein paar Jahre drin. Wenn wir Methanol jetzt aber als Kraftstoff etablieren und dieses CO2, was wir eben vom Feld geholt haben, dann am Ende des Jahres gleich wieder verbrennen, dann ist der CO2-Kreislauf zwar erhalten geblieben, aber viel, viel kürzer. Das heißt, wir müssen beim Methanol ein so komplexes Bild uns anschauen, dass wir wahrscheinlich noch sehr lange darauf warten werden, dass wir aus Brüssel da direkte Vorgaben bekommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach loszumachen und zu sagen, wir warten jetzt nicht darauf, dass das als grün so etabliert wird, dass wir dafür irgendwelche Einsparungsmaßnahmen bekommen, sondern wir müssen ja auch mit den Wegbereitern zusammenarbeiten. Deswegen ist diese Transferaufgabe von uns an der Hochschule aus der Wissenschaft heraus mit der Wirtschaft ins Gespräch zu kommen, so wichtig, um zu sagen, jawohl, wir müssen loslegen, wir können nicht immer erst auf alle Vorgaben warten.
Gerade auch in Hinsicht auf die CO2-Quellen ist es natürlich immer wieder interessant zu gucken, reden wir dort über eine Erneuerbare und wie definieren sie wir sie. Wir selber als East Energy gucken dann natürlich auch uns verschiedene Punktquellen an, von der Biogasanlage über eine Müllverbrennungsanlage hin zu wahrscheinlich Zementwerken, die es auch auf absehbare Zeit nicht vermeiden werden, dort CO2 zu produzieren. Wie stehen Sie denn dazu, gerade solche Quellen wie Stahlwerke, die auch immer noch auf mittelfristige Zeit CO2 produzieren werden, bevor diese auf Wasserstoff umstellen, als CO2-Quellen zu verwenden?
Wir würden dem CO2 ja dann erstmal noch einen zweiten Lebenszyklus geben. Und damit ist das natürlich sinnvoll, auch solange Kohlekraftwerke noch laufen, dieses CO2 erstmal nochmal mitzunutzen. Das Gleiche gilt ja auch für den blauen Wasserstoff. Auch da muss man ja sagen, okay, das bereitet dem Wasserstoff erstmal den Weg und wir bauen dadurch eine Wasserstoffinfrastruktur auf, die dann darauf vorbereitet ist, dass wir später grünen Wasserstoff nutzen werden. Wenn wir solche Brückentechnologien verwenden, plädiere ich immer dafür, dass wir auch ein klares Exit-Szenario haben, dass wir einen Ausstiegszeitraum mit definieren, wo wir sagen, okay, jawohl, wir setzen jetzt auf das CO2 von dem Stahlwerk, aber in 5 Jahren, in 10 Jahren müssen wir da raus sein. Aber bis dahin haben wir eben mit der Anlage die Erfahrungen gesammelt, die wir brauchten. Denn das CO2 aus so einem Stahlwerk hat natürlich eine ganz andere Qualität oder aus einem Kohlekraftwerk als jetzt von einer Biogasanlage. Das war eben auch Teil dieser Forschungsaufgabe, die wir an dem Reaktor, den Andreas gebaut hat, mit untersuchen wollten. Darum ging es ja, dass wir die Verunreinigungen aus dem CO2 uns noch mit anschauen wollten oder die Volatilität in der Erzeugung, dass wir eben nicht 24/7 wie in einem normalen Chemiebetrieb Wasserstoff und CO2 haben, sondern jetzt dann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und das waren ja die Herausforderungen für die Anlage, oder?
Ja, genau. Wobei zu Wasserstoff bzw. zum Vergleich von konventionelle und unsere Synthese mit CO2, also da gibt es Unterschiede, wo Wasserstoff herkommt. Also wenn wir grünes Wasserstoff nehmen, dann ist ja alles schon und gut. Wenn wir aber Wasserstoff erst aus Erdgas durch Dampfreformierung herstellen und dann für die Methanolsynthese nutzen, das eigentlich technisch und energietechnisch ein Unfug, weil dann können wir direkt Erdgas für die Methanolsynthese, für konventionelle Methanolsynthese nutzen. Also da ist ein Schritt einfach weniger.
Und im Biogas erwarten wir üblicherweise eben die ein oder andere Verunreinigung. Ja, das ist eben die Schwierigkeit, mit der wir jetzt dann arbeiten müssen, denn der Katalysator, den Andreas vorhin erwähnt hat, der ist natürlich ganz penibel, reagiert er darauf, wenn da Verunreinigungen mit drin sind. Und normalerweise geht es beim Biogas darum, das energetisch wichtige CH4, das Methan, zu nutzen. Ja, und das scheiden wir ab, dafür gibt es Wäschen, das wissen wir, das gibt es, dass wir Biogas eben zur Erdgasqualität aufreinigen. Aber dass wir jetzt plötzlich das CO2 auch als Ressource erkennen und dass wir jetzt plötzlich das CO2 auch nutzen wollen, ist eben ein ganz neuer Pfad, eine neue Herausforderung, auch aus biogenen Prozessen das CO2 mit der Qualität zu bekommen, dass wir das in so einen Syntheseprozess schieben können.
Also bei Biogasanlagen kritisch ist, wenn da Schwefel mit rauskommt. Und Schwefel, das ist Katalysatorgift für Katalysator. Viele andere Stoffe, die da rauskommen, also wie Sauerstoff und Methan und so weiter und so fort, die noch im CO2 vorhanden sein könnten, die sind dagegen überhaupt kein Problem für den Katalysator. Was im CO2 aus Stahlwerken oder Zementfabriken da noch enthalten ist, haben wir uns nicht so weit mehr damit auseinandergesetzt, also das muss noch untersucht werden. Aber Katalysator in unserer Anlage hat sich als extrem robust erwiesen. Also der wurde mehrmals deaktiviert und wieder aktiviert, was in normaler Anlage eigentlich nicht der Fall wäre. Und liefert nach schon etlichen 100 Stunden Betrieb, wenn nicht 1000 Stunden, nach wie vor nahezu gleiche Werte, also gleiche Umsatzrate.
Das war eben die große Herausforderung, jetzt einen solchen flexiblen Prozess zu bekommen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dass man aus Kohlendioxid und Wasserstoff Methanol produzieren kann, das ist lange bekannt gewesen. Also da haben wir jetzt nichts Neues erfunden. Das aber so flexibel zu betreiben und auch darauf vorbereitet zu sein, dass eventuelle Verunreinigungen im CO2 sind, das war eigentlich die Neuerung in dem Projekt. Und das hat uns sehr gefreut, da zu zeigen, dass das eben gut funktioniert und dass wir jetzt in Folgeprojekten das auch noch weiter verwenden können. Und würde uns natürlich freuen, wenn wir hier vielleicht ein gemeinsames Projekt auch dann in Zukunft auf die Beine stellen können.
Ich denke, das klingt auf jeden Fall gut. Und ich denke, Sie hatten schon erwähnt, gerade da bei Methanol muss man einfach mal anfangen und da am besten alle Player aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft zusammenbringen. Vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage noch. Wir als East Energy beschäftigen uns ja immer damit, dass wir CO2-Punktquellen irgendwie kriegen können, merken aber auch selber, dass es gar nicht so einfach eine Quelle zu finden, die groß genug ist. Ich hatte auch schon bereits gesagt, nach und nach werden natürlich auch größere Quellen abschalten. Das heißt, wir werden immer weniger auf fossile Brennstoffe setzen. Die Stahlwerke werden immer weiter auf Wasserstoff umstellen und unsere Punktquellen werden weniger. Wie betrachten Sie denn das in Zukunft mit der Methanolherstellung? Gerade auch in Hinsicht darauf, dass wir Methanol natürlich als Grundchemikalie immer weniger denn aus Erdgas herstellen können, sondern aus CO2 herstellen müssen und dafür eine ganze Menge brauchen. Meinen Sie, dass da andere Alternativen für CO2-Quellen in Zukunft wachsen werden oder werden wir einen komplett neuen Prozess erstellen müssen dafür?
Ja, eine Alternative ist natürlich immer das Direct Air Capture. Also wir versuchen irgendwie aus der Luft das CO2 zu gewinnen. Dafür gibt es verschiedene Prozesse bisher schon. Aber auch wenn für den Klimawandel einfach zu viel CO2 in der Atmosphäre ist, ist es mit den 400, vielleicht 500 ppm in Zukunft immer noch so wenig, dass jegliche Prozesse einfach an dem Energieaufwand bisher scheitern, an den Kosten. In dem Moment, wo wir jetzt aber CO2 als Ressource definieren und die Kosten dafür irgendwann so groß sind, dass sich vielleicht auch eben diese direkte Gewinnung aus der Luft rentiert, können das natürlich dann neue Quellen für CO2 sein. Ist alles mit ganz viel Konjunktiv. Ja? Das heißt, da sehen wir mal, wo die Reise hingeht. Im Moment ist die größte CO2-Quelle, auf die wir einfach setzen können, die Biogene. Das heißt, wir schauen uns an, wo haben wir im Moment große Mengen an biogenen Reststoffen. Das ist natürlich international betrachtet noch eine ganze Menge mehr als bei uns hier direkt vor Ort. Wir sind eigentlich schon ganz gut dabei, den Großteil davon zu verwerten. Also nicht viel bleibt bei uns wirklich übrig. Jetzt sind wir gerade dabei, zum Beispiel uns Gedanken darüber zu machen, wo die Klärschlämme hingehen. Das heißt also, das, was wir aus den Abwasserreinigungsanlagen haben, der Klärschlamm, den hat man jahrelang einfach auf den Feldern verklappt. Das darf man nun nicht mehr. Und eine Möglichkeit, um den zu verwerten, um ihn nicht direkt eben in der Sondermülldeponie zu lagern, ist, den nach einer gewissen Trocknung dann zu verbrennen. Und damit hätte ich jetzt wieder eine biogene CO2-Quelle. Ob die als grün definiert ist, das müssen wir uns dann eben mal anschauen. Aber eigentlich sind es ja auch biologische Abfälle, die dort verbrannt werden. Und global, wie gesagt, haben wir die großen Produktionen in Südamerika zum Beispiel, wo einfach ganz, ganz viel Grün ja heute schon genutzt wird, aber an vielen Stellen Reststoffe anfallen, die dann verbrannt werden, wo das CO2 nicht eingesammelt wird. Wenn man mit Partnern in Südamerika spricht, dann sind sie dabei, aus ihren biologischen Ressourcen Wasserstoff zu gewinnen. Und ich sage immer, nein, wir brauchen nicht euren Wasserstoff, wir brauchen euer CO2. Und die schauen einen mit großen Augen an, wenn man dann schon zwei Schritte vorausdenkt und sagt, naja, den Wasserstoff, den haben wir eigentlich aus den großen Offshore-Windparks, aus den großen Solarparks natürlich. Aber das CO2, das wird uns so ein bisschen das Genick brechen, wenn wir das nicht in großen Mengen auch dann einsammeln können. Einsammeln wäre das nächste Stichwort. In dem Moment, wo wir also auf so eine Milchkannenphilosophie dann wieder setzen und CO2 jetzt mal bei dem einen Landwirt und dann wieder bei dem anderen Agrarökonom einsammeln, dann haben wir natürlich hier und da ein bisschen CO2. Vielleicht haben wir auch hier und da ein bisschen Methanol, wenn jeder also so eine kleine Anlage hat. Das ist das, was in unserem aktuellen Forschungsprojekt also Gegenstand ist, nämlich eine kleine dezentrale Methanolsyntheseanlage zu entwickeln. Wir hatten aber eben im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, das ist im Großen und Ganzen eine Chemiefabrik. Das heißt, umso größer sie ist und umso mehr sie 24/7 durchläuft, umso rentabler ist der ganze Prozess. Das ist also insofern eine wissenschaftliche Herausforderung, dort eine kleine dezentrale Anlage auch mal zu bauen. Ob wir also in Zukunft vielleicht sogar CO2-Netze haben, wo die kleine Biogasanlage dann durch ein kleines Rohr dann CO2 noch irgendwo hinschicken kann, zusätzlich zum Wasserstoffnetz, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber auch da streiten sich im Moment noch die Geister, wo die Reise hingeht.
Ich denke, an dieser Stelle können wir auf jeden Fall sagen, dass Methanol aus CO2 und Wasserstoff bleibt ein spannendes Thema. Und gerade den Anfang zu machen und dort voranzuschreiten, ist jetzt gerade unsere Aufgabe, zusammen mit der Wissenschaft und der Wirtschaft dort eine Lösung zu finden.
Ja, ich bedanke mich bei den drei Experten, die wir heute hier hatten, für das Gespräch. Und ganz am Ende möchte ich aber nochmal dem Tiger Racing Team von der Hochschule Stralsund, was der Andreas Klarow leitet, gratulieren. Ihr habt mal wieder das Effizienzrennen mit eurem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug gewonnen. Und dazu unsere herzlichsten Glückwünsche.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Ja, wenn da noch Interesse ist, Sponsor zu werden bei der Hochschule Stralsund für das Tiger Racing Team, dann kann sich jeder gerne über die Webseite von der Hochschule Stralsund mit Andreas in Verbindung setzen. Wir selber sind auch Sponsor geworden und ich denke, wir werden das auch in Zukunft bleiben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.